Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
Hallo und herzlich willkommen hier auf der Detektor FM Bühne auf der Leipziger Buchmesse. Wir senden gerade live über den Stream. Hallo und hallo an die Leute im Stream und natürlich an die ganzen Leute, die hier gerade vor uns sitzen. Schön, dass ihr da seid.
Uiuiui, tosender Applaus.
Ja. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat, ich moderiere das Forschungsquartett. Ihr habt gerade den Opener schon gehört. Und neben mir sitzt Lukas Klaschinski. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ist richtig schön. Ist auch schön, mal alle Gesichter zu sehen so.
Ja, normalerweise, wenn man einen Podcast macht, dann geht das ja so raus und man sieht gar nicht, wer da eigentlich zuhört. Das finde ich immer auch ein bisschen...
Ja.
Komisch.
Und glaubt mir, ich merke mir eure Gesichter, falls wir uns jetzt nochmal wiedersehen. Man hat ein 97-prozentiges Gesichtergedächtnis. Das heißt, jeden Menschen, den man jetzt einmal anguckt, erkennt man wieder in einer Wahrscheinlichkeit von 97%. Einmal gesehen.
Wow. Ist mir heute passiert. Die Person war ein bisschen irritiert, aber ich habe sie dann angesprochen und habe den Kontext aufgeklärt. Insofern.
Okay.
Ja. Teile ich das sehr. Wir starten ins Gespräch über das Buch, schon mal den ersten Fakt gebracht. Rasend vor Wut sein, krank vor Sehnsucht oder blind vor Liebe. Unsere Gefühle und Emotionen leiten uns mal mehr, mal weniger gut durch den Alltag. Sie lassen uns grübeln, bringen uns durcheinander oder bauen uns auch auf. Dabei haben wir die Tendenz, unsere Gefühle und Emotionen in so Kategorien einzuteilen, in gut, nicht gut, positiv, negativ, Wut, Trauer und Einsamkeit zum Beispiel, nicht gut, Liebe und Glück, gut. Warum eigentlich? Und warum fällt es so vielen Menschen eigentlich so schwer, die eigenen Gefühle einzuordnen? Wer die Fähigkeit entwickelt, all seine Gefühle zu spüren, kann auf eine ganz besondere Art frei sein. Das schreibt der Psychologe, Podcaster und Autor Lukas Klaschinski in seinem Buch Fühl dich ganz. Ihr seht es hier vorne. Was wir gewinnen, wenn wir unsere Emotionen verstehen und zulassen. Ein Plädoyer für die eigene Gefühlsbereitschaft. Denn wenn wir nicht auf unsere Gefühle hören, können sie uns wortwörtlich krank machen, körperlich und geistig. Was wir dagegen tun können, darüber sprechen wir jetzt. Ich habe schon gesagt, ich bin Sarah, schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist.
Danke.
Gefühle zeigen, Verletzlichkeit zulassen, offen zu sein mit dem, was man eigentlich gerade denkt, das ist gar nicht so einfach. Der Umgang mit den eigenen Gefühlen kann unter Umständen aber auch lebensrettend sein. Warum ist es denn jetzt nochmal grundsätzlich gefragt, aus deiner Perspektive, auch als Psychologe, wichtig, die eigenen Gefühle zu verstehen?
Also Gefühle sind ja eigentlich die Verbindung zu allem, was uns umgibt, ne? Zu allem, was wir fühlen mit unseren Händen, riechen, sehen, schmecken. Das wird ja in uns in Gefühle übersetzt. Auch unsere Gedanken werden am Ende in Gefühle übersetzt. Das heißt, es ist die Sprache, die wir selber sprechen, unsere innere Sprache. Die Sprache mit den Gegenständen, also Sachen, die uns besonders wichtig sind, zu denen haben wir ein Gefühl. Ne? Was ist dein Lieblingsgegenstand? Die Körbe, die deine Mutter flechtet. Ne?
Tatsächlich ist es eher der Geruch, der das modrige Wasser macht dabei.
Okay.
Und tatsächlich, also ja, auch das Haptische, aber vor allem dieser Geruch, weil das ist Geruch nach Kindheit für mich.
Du hast sofort ein Gefühl dazu eigentlich, ne? So ein Gefühl vielleicht von so, ja, Geborgenheit, ich fühle mich zu Hause. Und auch zwischen Menschen gibt es immer ein Gefühl. Das heißt, wenn wir diese Sprache nicht sprechen, haben wir keine Anbindung an die Welt. Und es gibt eine große Langzeitstudie, das ist die größte der Welt, das ist die Harvard Grand Study. Und die hat herausgefunden, was macht uns letzten Endes glücklich und zufrieden? Was sorgt dafür, dass wir physisch und psychisch gesund sind? Das ist die Beziehung zu uns selber. Das heißt, Anbindung zu den Gefühlen ist wichtig. Dass wir gute Beziehungen zu anderen Menschen pflegen. Und aber auch einen Sinn im Leben finden. Und den müssen wir natürlich über unsere Sinne wahrnehmen. Und dafür brauchen wir wieder unsere Gefühle. Also wir laufen eigentlich blind durchs Leben, wenn wir die Sprache der Gefühle nicht sprechen.
So wie du es gerade beschreibst, musste ich daran denken. Ich weiß nicht, ob es zu philosophisch ist, an dieser Stelle schon zu fragen. Aber haben Gefühle ein Bewusstsein?
Ob Gefühle ein Bewusstsein haben? Ich glaube, Menschen haben auf jeden Fall ein Bewusstsein. Und mit dem Bewusstsein können wir unsere Gefühle wahrnehmen, ne? Es ist ja so erstaunlich bei uns Menschen, wir können unsere Gedanken beobachten. Manchmal sind wir total identifiziert mit den Gedanken. Kennt ihr vielleicht auch, wenn man so einen Gedanken denkt, so von wegen, oh, kriege ich das hin? Und dann gibt es eine Instanz, die kann diesen Gedanken beobachten. Das ist Bewusstsein. Und ein Gefühl ist einfach eine Erregung, die wir spüren. Und die können wir beobachten mit unserem Bewusstsein. sehr psychologisch beantwortet, deine philosophische Frage, ne?
Gehen wir davon weiter. Der Impuls, Dinge im eigenen Leben zu verändern, der kommt aus dem Gefühl der Ohnmacht, schreibst du im Buch. Das klingt für mich erstmal ein bisschen paradox, weil wenn ich mich ohne Macht fühle, dann habe ich ja keine Macht. Wie schaffe ich dann Macht zu bekommen, um was zu verändern, überhaupt erstmal in Aktion zu kommen, aus dieser Machtlosigkeit heraus?
Ja, mit der Kontrolle, ne? Wenn ich das Gefühl habe, über manche Lebensbereiche Kontrolle zu haben, mit meiner Selbstwirksamkeit, und die erlerne ich ganz früh in meinem Kinderdasein. Ohnmacht ist so eines der schlimmsten Gefühle, die wir fühlen können, und deswegen vermeiden wir eigentlich Ohnmacht. Manchmal geht es nicht anders. Ich hatte Erlebnisse in meinem Leben, wo ich ganz tiefe Ohnmacht erfahren habe, und wer von euch schon mal Ohnmacht erfahren hat, der weiß, ne, fühlt sich unangenehm an, oder? Steht jemand drauf auf Ohnmacht? Einmal Hände hoch. Keiner hier. Ich glaube, man kommt Stück für Stück, wenn man dem Gefühl sich wieder zuwendet einmal, ne, dass das passiert ist, dass man diese Erfahrung gemacht hat und es integrieren kann durch dieses Fühlen, kommt man wieder zurück mehr zu sich selber. Und das war ja auch mein Weg.
Du hattest einen Schlüsselmoment, der sehr, sehr, sehr schlimm war.
Welchen meinst du?
der gleich ganz am Anfang des Buches kommt.
Ach so, okay.
Der quasi diesen Impuls gesetzt hat, zu sagen, okay, ich glaube, ich muss mal kurz hier aufräumen und gucken, wo stehe ich hier eigentlich gerade. Nicht jede Person hat so einen Moment, aber vielleicht trotzdem ein ähnliches Problem, nicht mit sich selbst verbunden zu sein. Wie können diese Menschen anfangen, oder können Menschen grundsätzlich anfangen, diese Verbindung zu sich selbst wiederherzustellen?
Ich glaube, es braucht erstmal so ein grundlegendes Gefühl von, hey, gibt es hier noch ein bisschen was anderes? Kann ich noch ein bisschen tiefer abtauchen? Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen haben so eine Sehnsucht in sich drin, dass es vielleicht noch ein bisschen was anderes gibt. Noch ein bisschen mehr, nicht im Sinne von, ich muss mehr haben, mehr konsumieren, sondern mehr in Sachen mehr Lebendigkeit. Und mir hat das eine ganze Weile gefehlt in meinem Leben. Und ich hatte eben diesen Unfall. Und der war währenddessen gar nicht so schrecklich, kann ich sagen, ne? Er klingt so schrecklich, wenn man da oben in der Luft ist und dann auf dem Boden aufprallt und mit seinem Kopf zuerst. Aber ich war ja so in dem Unfall drin, dass ich nicht gedacht habe, oh, wie schrecklich ist das jetzt. Ich war einfach so, wurde vollgepumpt von den Gefühlen, die ich da gefühlt habe in dem Moment. Aber für mich war es tatsächlich der Startpunkt. Und ich glaube, jeder, der sich fragt, habe ich die Beziehung, die ich eigentlich führen möchte, zu mir, zu anderen Menschen, zu der Welt, die mich umgibt, oder möchte ich daran arbeiten und möchte ich dann eigentlich noch was anderes leben? Weil für uns alle ist das Leben, kurz ist vielleicht komisch gesagt, aber mein Opa, der ist jetzt 93 und der meinte zu mir, das Leben ist kurz. Und wenn einer es sagen kann, dann ist mein Opa. Ja, alle haben nur dieses eine Leben, und ich finde immer, das in seiner ganzen Lebendigkeit zu leben, ne? Ich sage jetzt nicht höher, schneller, weiter, sondern in seiner ganzen Lebendigkeit ist wichtig. Und für mich gab es diesen Schlüsselmoment. Ich glaube nicht, dass es den für alle braucht. Ich glaube, wir können alle jeden Tag kleine Schritte gehen, ne? Weil in der Psychologie ist es so, das ist nicht so, dass wir einmal es verstanden haben und denken dann so, ja, danke, habe ich verstanden, jetzt ändere ich alles, sondern wir gehen jeden Tag kleine Schritte. Wenn wir unsere Gegenüber beobachten und gucken, was empfinden die gerade, können wir da einsteigen, wie fühle ich mich gerade, was will mir mein Gefühl sagen, ist das ein Gefühl aus der Vergangenheit, kann ich das lesen, und so können wir besser durch unser Leben navigieren, und darauf kommt es letzten Endes an.
Es ist, bevor die Reaktion kommt, eine ganz schön große Denkaufgabe, die da eigentlich passiert, bevor es dann im Endeffekt in diese Aktion geht. Das höre ich jetzt auf jeden Fall raus aus dem, was du gerade beschrieben hast.
Also ich glaube, dieses Buch ist eben raus aus dem Kopf und trotzdem unseren Verstand zu nutzen. Ganz, ganz viele Bücher sind ja dafür auch geschrieben, dass wir die Sachen verstehen und die Illusion der Kontrolle haben, ne? Dass wir am Ende denken, ja, habe ich alles verstanden? Und ich meine, wir haben 300 Studien in diesem Buch, also es ist ein sehr wissenschaftliches Buch, und trotzdem ist es ein Buch zum Fühlen. Und genau das ist es eben, als Gesellschaft auch eben unser Gefühl zu nutzen und deuten zu können. Und dafür brauchen wir zwei Komponenten, Gefühlsbereitschaft, das mache ich ja in dem Buch auf. Einmal unsere Achtsamkeit, und bei Achtsamkeit, wer kann das Wort Achtsamkeit nicht mehr hören? Ja, ne? Man verdreht ja irgendwie so innerlich die Augen, wenn man so denkt, so Achtsamkeit, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also haben sich jetzt gerade relativ viele Leute gemeldet. Aber die Achtsamkeit hat einen Zweck. nämlich in diesem Moment, in dem ich gerade bin, präsent zu sein. Und wir sind ganz, ganz häufig nicht präsent. Wer denkt gerade an, was noch heute gerade passieren wird? Eine Spülmaschine, die irgendwie anzustellen ist. Dann, wie komme ich hier wieder von der Messe runter? Ist mein Auto zugeparkt? Fahren die öffentlichen Verkehrsmittel? Wir sind die ganze Zeit irgendwo anders mit unseren Gedanken. Oder wir sind in der Vergangenheit. Habe ich meinem Partner heute schon gesagt, dass ich ihn liebe? Nee, vorletzte Woche. Wie habe ich mich eigentlich in diesem Gespräch aufgeführt, hier bei Detektor FM? Ist das gut gelaufen oder nicht? Also wir sind ganz, ganz selten in dem Moment. Und die Achtsamkeit braucht es, um hier und jetzt präsent zu sein, um uns zu bemerken, was gerade passiert. Was passiert gerade? In mir und manchmal auch bei anderen. Und dann braucht es die Akzeptanz, um diese Gefühlsregungen, die manchmal auch unangenehm sind, wie bei Angst. Angst, da hat eigentlich keiner Bock drauf. Das macht nicht so einen Spaß. Zu merken, die kommt gerade in mir auf, weil wenn ich sie nicht bemerke, dann kann sie mich lenken. Im Sinne von, dann mache ich Dinge nicht. Ich habe 10 Jahre lang nicht getanzt, weil ich eigentlich Angst davor hatte, wieder als Bewegungslegastheniker bezeichnet zu werden. Ich habe das gar nicht gemerkt in diesen entscheidenden Momenten, sondern war immer schon sofort weg. Das heißt, wir können nicht den Raum zwischen Reiz und Reaktion betreten und den gilt es immer zu betreten in der Psychologie und in der Psychotherapie auch.
Du hast im Grunde gerade den Therapieansatz auch beschrieben, der dem Ganzen ja auch zugrunde liegt, und zwar die Akzeptanz- und Commitment-Therapie, kurz ACT.
Ja.
Entwickelt wurde die von dem US-amerikanischen Psychologen Stephen Hayes. Du hast sie gerade schon beschrieben. Ich würde dich trotzdem gerne nochmal fragen, warum du die gewählt hast und keine andere, um da hinzukommen.
Ja, durch meine Arbeit als Psychologe begegne ich ja ganz, ganz vielen Therapietechniken. Und ich finde, jede Therapietechnik hat was Wertvolles. Und am Ende geht es nicht darum, irgendwie die eine beste zu finden, aber das war die, die für mich am pragmatischsten ist, weil sie wie so ein Werkzeugkoffer des Lebens ist, den man dann aufklappen kann und sagen kann, okay, das brauche ich gerade. Und es ist so eine Grundhaltung zum Leben, die man hat, nämlich präsent sein in dem Moment. Ganz häufig denken wir ja, irgendwann mal in 6 Monaten, dann mache ich endlich meinen Urlaub und dann wird es ein bisschen besser in dem Moment als jetzt gerade. Oder wenn ich erstmal den Partner kennenlerne, dann wird es ein bisschen besser. Oder wenn ich erstmal befördert bin bei der Arbeit, wo ich arbeite, oder wenn die Überweisung kommt, oder wenn. Ne? Hat jemand das in seinem Leben schon mal gehabt, dass er denkt, das Leben wird besser, wenn das und das jetzt passieren wird? Und dann ist man häufig in dem Moment und dann ist man wieder in dem Moment, wo alles besser geworden ist, in dem zukünftigen Moment.
Weil es ja irgendwie auch so ein bisschen verständlich ist, dass man sich so kleine Ziele setzt. Dass man sagt, okay, ich brauche irgendwie was, wo ich mich drauf zubewege. Weil sonst bin ich irgendwie so, hänge ich irgendwie in der Luft und weiß gar nicht, wo es hin. Ich glaube, vielen Menschen gibt das Orientierung, und zu das wissen, wo es eigentlich lang geht, lang gehen könnte.
Aber in dem Moment, wo wir anfangen, unser Glück immer in die Zukunft zu hängen oder unsere Zufriedenheit, sind wir immer weg aus dem Moment, in dem wir eigentlich da sein müssten, verbunden sein müssten. Dann leben wir unser Leben immer in der Zukunft oder auch manchmal in der Vergangenheit. Und das hat mir so gefallen bei dem Therapieansatz, dass es eigentlich nur den Moment gibt, wo wir gerade in Verbindung sein können oder eben nicht. Und das ist so schön. Und ACT verbindet eben das Beste aus Fernost, aus mehreren tausend Jahren Meditation und Achtsamkeitspraxis, eben diese Gefühlsbereitschaft, mit ganz, ganz modernen Therapietechniken, die ihre Anwendung finden, wie Diffusion, und ich habe diese ganzen Techniken, ich würde sagen, umbenannt, um sie ein bisschen griffiger zu machen. Ne? Das ist ja auch das Wichtige, dass so dieses Abstrakte in die Tasche kommt, dass wir es tagtäglich anwenden können. Wer hat schon mal belastende Gedanken gehabt hier? Einmal Hand hoch, so, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich tippe immer wieder in dieselben Fehler. Wenn ich geliebt werden will, muss ich was dafür tun? Ist da jemand dabei? Aha, bin ich? Bin ich auch okay? Brüder und Schwestern? Also das haben wir alle in uns, diese Gedanken. Und diese Gedanken lösen Gefühle aus. Aber wir haben auch die Macht, davon Abstand zu nehmen, von diesen Gedanken. Und da gibt es eine einfache Technik und mehrere davon stelle ich in dem Buch vor. Wenn ein Gedanke immer wieder reinrattert, ne? Und meistens tut er das, wenn wir Stress haben, weil wir dann in unsere alten Programme zurückfallen, wenn wir Stress haben, weil das ist unsere Sicherheitsjacke. So, ach, kennen wir schon aus der Vergangenheit, hat schon mal geklappt. Und dann fallen wir in diese alten Stressprogramme zurück. Und dann kommt so ein Gedanke wie, ja, das schaffst du doch eh nicht. Und zu diesen Gedanken, die dann ein Gefühl auslösen, können wir einen Abstand nehmen. Das ist auch Teil der Therapietechnik. Da können wir sowas machen wie diesen Gedanken mal singen. In einer Lieblingsmelodie, ne? Bei mir ist jetzt nicht Happy von Pharrell Williams, aber können wir machen. Wie würde das klingen?
Du willst jetzt nicht, dass ich singe.
Wenn du möchtest, kannst du es machen. Also so, wie war der Gedanke? Wenn ich glücklich sein will, muss ich was tun. Und ihr merkt, ne, wenn man das macht, es ist, kann man seinem Gefühl der Scham begegnen. Und er wird entkräftigt, weil wir Abstand zu dem Gedanken gewinnen. Und wir bemerken, es ist ein Gedanke, aber es sind nicht wir. Die große Frage, finde ich, ist ja immer, was sind wir? Was würdest du sagen, was bist du? Ja, Mensch, was ist das für dich?
Das bin ich mit all meinen Gliedmaßen, Organen und meiner Haut und meinen Haaren.
Sind wir unsere Organe?
Okay, ich bin noch mehr als meine Organe, aber ja, doch.
Ich finde das eine spannende Frage. Was sind wir eigentlich im Kern? Und wer wären wir geworden? Jeder Einzelne von uns, jeder, der hier sitzt. Wenn wir getauscht hätten, du wärst bei meiner Mama groß geworden und ich wäre bei deiner groß geworden, dann wären wir andere Menschen geworden. Das heißt, sind wir unsere Prägung? Und für mich, wer sind wir im Kern, ist eben dieses Bewusstsein. Wir hatten ja vorhin über Bewusstsein gesprochen. Das, was bemerkt, was passiert. Unsere Achtsamkeit, unser Bewusstsein, was wir für Gefühle haben, was wir für Gedanken haben. Das, glaube ich, sind wir im Kern, weil es überdauert von der Geburt bis irgendwann wir das Zeitliche segnen und sterben. Und vielleicht auch darüber hinaus, aber da müssen wir die Tarotkartenleger fragen. Da kennen die sich besser aus. Psychologen, für die endet das da.
Du sprichst über ganz unterschiedliche Gefühle und Emotionen.
Ja.
Und teilst sie aber nicht in diese Kategorien negativ, positiv, sondern angenehm, unangenehm
ein.
Und ich würde gerne mal so auf ein, zwei zu sprechen kommen. Bei einem bin ich hängen geblieben. Als du über Einsamkeit gesprochen hast, da sprichst du darüber, dass die Demenz begünstigt. Wie?
Also, gibt es verschiedene Forschungsansätze zu, ne, mit der Demenz. Aber das eine ist ja, dass du dein Gehirn aktiv hältst, wenn du dich austauschst. Wir haben zum Beispiel Spiegelneuronen und die springen an, wenn du im Austausch bist. Ne? Dass dann einfach dein geistiger Apparat fit und aktiv bleibt, wenn du in diesem Austausch bist. Es gibt ganz, ganz viele Krankheiten, die mit Einsamkeit korrelieren und begünstigt werden. Bluthochdruck zum Beispiel, kardiovaskuläre Krankheiten, also Herzerkrankungen. Einsamkeit ist ein ganz, ganz großes Gesundheitsrisiko und wird es auch jedes Jahr zunehmend immer mehr. Und das ist das Spannende. Und bei dem Gefühl der Einsamkeit ist es auch so, dass das was ist, was wir nicht alleine lösen können. Also wir können nicht sagen, ich meditiere so lange, bis ich mich nicht mehr einsam fühle, sondern ich brauche bei der Einsamkeit ein Gegenüber, um das aufzulösen. Das Problem bei der Einsamkeit ist, dass es unseren Blick auf die Welt verändert. Wenn wir länger einsam waren, dann bewerten wir unsere Umwelt negativer. Dann sagen wir, oh Gott, das sind schlechte Menschen, mit denen will ich hier nichts zu tun haben. Die im Publikum gucken alle so langweilig. Nein, tu dir nicht. Die finden das trüge. Und andererseits bewerten wir uns auch negativer. Mit mir, so langweilig wie ich bin, möchte eh keiner was zu tun haben. Und dann komme ich immer mehr in diese Einsamkeitsspirale. Und das ist das Gefährliche an der Einsamkeit.
Tatsächlich hatte ich kurz vor dem Gespräch gerade noch mal ein Gespräch mit einer Kollegin. Und wir haben uns den Titel noch mal angeschaut. Der Titel ist ja, fühl dich ganz, was wir gewinnen, wenn wir unsere Emotionen verstehen und zulassen. Und dann haben wir beide uns ein bisschen angeguckt und dann war das so, naja, also ich bin eine weiblich gelesene Person. Ich setze mich tagtäglich damit auseinander, weil ich einfach auch aus einer gewissen Sozialisierung heraus beigebracht bekommen habe, wie ich mit diesen Gefühlen umgehen muss, die ich habe. Und das gilt für alle anderen Menschen auch, nicht nur für mich, sondern auch für männlich gelesene Personen und Queere und sowieso. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, weil, also, ist das jetzt ein Buch, was du für Männer geschrieben hast?
Ich habe es für alle Geschlechter geschrieben. Es ist kein geschlechtsspezifisches Buch. Es ist ein Buch für Frauen, die Männer besser verstehen wollen. Nein, Quatsch. Es ist ein Buch für Frauen und Männer, weil wir alle fühlen und wir alle haben Themen mit unterschiedlichen Gefühlen. Und in der Tendenz, in meinen psychologischen Gesprächen erlebe ich es, dass Frauen andere Themen haben mit ihrer Gefühlswelt als Männer, ne? In der Regel, in der Tendenz. Welcher Mann hier ist richtig gut angebunden an seine Traurigkeit, hat überhaupt gar kein Problem mit seiner Traurigkeit, kann das vor anderen zeigen und kann sagen, ah, welche Frau, ja, okay, bist unentschlossen. Welcher Mann hier im Publikum hat seinen Vater mehr als 10 Mal in seinem Leben weinen sehen? Okay, kein einziger. Dann kannst du davon ausgehen, dass Männer auf eine bestimmte Weise, wir haben noch nicht eine richtig repräsentative Stichprobe hier und so macht man natürlich psychologische Forschung nicht, so Umfragen einfach auf Messen im Publikum, aber in der Tendenz zeigt sich, dass Männer eher ein Problem haben mit ihrer Verletzlichkeit, das heißt mit ihrer Traurigkeit, mit ihrer Einsamkeit, also sich vulnerabel zu zeigen, mit ihrer Angst, und das liegt an ein paar Faktoren. Einer davon ist die Sozialisierung, die wir häufiger als Männer erfahren. Sei mutig, geh da durch, Ritter kennt keinen Schmerz und was wir alles für Sprüche kriegen. Und deswegen sperren wir das irgendwann ein. Und das führt zu ein paar Sachen. A, dass wir das bei uns nicht so gut spüren und bei anderen. Und bei Frauen aus den psychologischen Gesprächen, die ich führe, höre ich öfter, dass sie ein anderes Thema haben. Denn sie werden anders sozialisiert. Wer musste in seiner Kindheit lieb, nett und artig sein und wurde dafür belohnt? Ah ja, sind schon ein paar. Das heißt, welche Anbindung habe ich dann an meine Wut, wenn mir gesagt wird, wenn ich wütend bin, hey, beruhig dich mal wieder oder sei nicht so zickig, eine nicht, meistens nicht so gute. Viele Frauen kennen das von sich, dass sie in Momenten, wo sie eigentlich wütend werden sollten, traurig werden. Das heißt, ich habe eine Primär-Emotion, die ich eigentlich haben sollte, meine Wut, und darüber deckt sich die Traurigkeit, weil das sozial akzeptierter ist und weil ich so geliebt werde und oder das Gefühl habe, geliebt zu werden. Aber was passiert denn, wenn ich meine Wut nicht habe? Ich kann mich schlechter abgrenzen in ganz, ganz wichtigen Situationen. Ich habe eben dieses Halt, Stopp. Wenn du diese Linie übertrittst, dann passiert was. Diese habe ich dann nicht zur Verfügung und muss dann halt in den Momenten ausweichen auf meine Sekundäremotionen und weinen. Und das ist für manche, so erlebe ich das zumindest, eine Belastung.
Weil du nicht an dem Punkt bist, wo du eigentlich sein solltest und sagen solltest, okay, die Wut, die ich jetzt gerade gespürt habe, die würde ich eigentlich in jeder Hinsicht auskosten wollen, um sie dann, was heißt auskosten, aber ja, um sie quasi in jeder Phase des Körpers einmal zu spüren, um zu verstehen, wie sie eigentlich funktioniert, oder?
Ja, da geht es eher um Praktikabilität im Alltag. Was passiert, wenn du so eine riesen Konferenz hast und du hattest eine geile Idee, ne, bei Detektor FM in der Konferenz, ne? Und dir fällt ein neuer geiler Podcast ein und dann kommt irgendein Dödel daher, ein Kollege, wen magst du nicht aus der Redaktion? Nein, Quatsch. Dir fiel sofort ein Name ein. Nein. Und dann kommt der daher und klaut sich genau die Idee. Und er sagt dann, hallo, ich habe eine neue Podcast-Idee und so, und dann wird er beklatscht und du denkst dir in dem Moment, oh fuck, ich werde gerade so unendlich traurig, aber ich muss nach der Konferenz erstmal kurz weinen oder mir kommen auch die Tränen während der Konferenz. Und du hast deine Wut nicht zur Verfügung zu sagen, Entschuldigung, das war meine verdammte Idee. Sehr, sehr cooles Ding, dass du dir hier für mich vorstellst, aber das ist meine Idee, mein Freund, weil er deine Grenze überschritten hat. Das heißt, du hast diese Energie dann nicht zur Verfügung und du brauchst die im Leben, um einfach in jede Richtung gehen zu können, um dein ganzes Potenzial zur Verfügung zu haben. Und ich sehe es eher so im praktischen Sinne. Also es geht natürlich auch um das Gefühl von Lebendigkeit, aber es geht auch um den Handlungsimpuls, die dir zum Beispiel die Wut gibt. Weil was hast du nicht, wenn du wütend bist? Angst. Wenn du richtig wütend bist, hast du keine Angst. Dann ist es dir nicht so wichtig, was deine Kollegen dann von dir denken und ob die dann denken, ist die wirklich von ihr die Idee oder sagt sie das jetzt gerade nur?
Die Angst kommt erst eigentlich danach wahrscheinlich. Oder sagen wir mal so, das darüber nachdenken, was da jetzt eigentlich gerade in dem Moment passiert ist. Weil, ne, also du bist wütend, da setzt du ja auch extrem viel Energie frei und bist vielleicht auch anders als in Momenten, wo du vielleicht auch ruhiger bist. Du bist vielleicht auch nicht so rational in gewissen Punkten. So,
ja, weil das kann man sagen bei der Wut.
Du bist ja auch wütend. Genau, deswegen, ich glaube, die kommt dann erst danach. Oder?
Manchmal, ne?
Manchmal, ne?
Situationsspezifisch. Aber wenn wir uns gucken, wo die evolutionär die Wut herkommt, die war ja da, um unsere Grenzen zu verteidigen, uns zu behaupten in der Gruppe und aber auch für die Jagd, ne? Wir sind wütend geworden bei der Jagd und da ist Angst nicht so gerade pässlich, ne? Oh, ich habe gerade Angst, den Mammut zu erlegen oder was auch gerade passiert ist. Darum brauchten wir die Wut. Und heute brauchen wir die Wut auch, natürlich, aber eben auch nicht voll ausgelebt in Form von Aggression, aber wir brauchen auf jeden Fall eine gute Anbindung. Weil wie viel Veränderung in unserer Gesellschaft hätte stattgefunden, wenn es die Wut nicht gegeben hätte?
Ich finde dieses Wort Wut echt gerade, es bringt mich ins Denken und ich merke, dass ich da gerade in zwei Welten so abdrifte.
Ich sag mal, in welche bitte?
Ich habe tatsächlich auch gerade noch ein Zeichen bekommen, dass wir leider schon am Ende sind.
Ach so. Das macht mich jetzt wütend.
Das tut mir total leid. Ich merke gerade, wir kommen gerade an einen Punkt, wo es echt tiefer gehen könnte im Gespräch. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, noch mit dir ins Gespräch zu kommen danach. Ich weiß nicht, wie dein Tag noch aussieht.
Gechillt.
Das sagt Lukas Klaschinski. Er ist Psychologe, Podcaster und Autor. Sein Sachbuch heißt Fühl dich ganz, was wir gewinnen, wenn wir unsere Emotionen verstehen und zulassen. Und ist bei Knauer Balance erschienen. Es hat 256 Seiten, kostet als Paperback 18, als E-Book 15,99. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke für deine schönen Fragen. Hat Spaß gemacht. Und danke an euch.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.